Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Autositzheizung.
Gönnen Sie Ihrem Hintern etwas von der Wärme, die andere im Herzen tragen.
Sitzheizung. Hast du das? Sarah, wir müssen reden.
Stefan, ja, was hast du eine Frage auf dem Herzen?
Ich habe sofort eine Frage. Die haben angerufen, die Autositzheizung.
Nee, du weißt ja, wie es läuft. Ich suche mir immer was, oder wir suchen uns generell Sachen aus, die wir mögen, und dann rufen wir bei denen an und fragen, könntet ihr euch vorstellen, wobei das wäre der optimale Fall, wenn wir ganz ehrlich sind. Machen wir einfach Werbung, ohne dass uns jemand darum bittet oder uns Geld dafür gibt.
Das wäre der optimale Fall.
Nee, der optimale Fall wäre, dass wir tatsächlich anrufen und sagen, hallo, Sitzheizung, bitte zahlen Sie uns Geld, dann reden wir über Sie. Mhm. Aber der Fakt ist, wir reden einfach über Leute und kriegen kein Geld dafür.
Aber Karma.
Ja, Po-Karma. In dem Fall jetzt.
Ja.
Wobei auch Blumenkohl war ein bisschen Po-Karma. Es ist Montag. Man darf nicht vergessen, dass wir uns den denkbar ungünstigsten Wochentag aussuchen, um über Fernsehen zu sprechen. Nämlich Montag. Da sind wir alle noch nicht ganz da.
Aber ich müsste mal, das habe ich jetzt gerade gemerkt, ich müsste mal an so einem Tumbleweed-Geräusch arbeiten. Steppenläufer heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
Du?
Ne? Ja, jetzt gerade kam das zum Beispiel ganz praktisch.
Du? Wenn einer das auf so einen Permanentknopf haben müsste, dann ich.
Ja.
Aber stattdessen bin ich eine von den netten Menschen, die immer so ein freundliches macht, wenn du einen von den schlimmen Witzen machst.
Das ist ein Geräusch, was die Podcast dieser Hörer an den Geräten noch nie gehört haben vorher.
Nee, ne?
Naja.
So, mal gucken, wie es heute wird. Wir haben beide Hunde in dem 50x50 Quadratzentimeter Studio. Ich kann jetzt kaum atmen schon.
Wir sind beide irgendwie übellaunig, lädiert, unfit.
Ja.
Kann nur
das
gut werden.
Das wird toll. Ja. Das wird wieder schön, vor allem für mich. Wir haben heute...
Wieso vor allem für dich? Moment mal. Was?
Weil deine Übellaunigkeit immer total auf meine Kosten geht.
Stimmt. Ja, jetzt fällt es wieder ein.
Genau. Hm. Gut, dann müssen wir das gar nicht weiter besprechen. Wir haben heute, da bin ich ein bisschen stolz, weil das so irre interaktiv ist, besprechen wir eine Serie, die uns via Twitter empfohlen wurde.
Ich glaube, die andere auch. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich glaube, die sind uns beide empfohlen worden via Twitter.
Die andere, die hast du mir noch empfohlen?
Ja, nachdem ich die auf Twitter gesehen
Ach,
habe.
Nein.
Dass uns die. Ich glaube.
Naja, lass uns so tun, als wenn, weil uns das so volksnah wirken lässt. Ich finde das gut.
Ja.
Ich will auch noch einmal sagen, hattest du auf die irrsinnig liebe Mail geantwortet?
Nein, ich antworte noch auf die irrsinnig liebe Mail.
Ich wollte nur einmal, ich sage es ja regelmäßig, aber weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Ihr könnt uns ja Mails schicken. Und zwar an...
irgendwas@kleinesfernsehballett.de.
Genau. Und das Ding ist, wir lesen die. Es sind gar nicht so viele Mails, die kommen. Wir lesen jede einzelne, aber wir antworten nicht, was verschiedene Gründe hat. Stefan hat ja einen richtigen Job. Deswegen kommt er nicht immer dazu. Und er ist auch nicht so ein... Ich habe versucht, dass du besser dastehst.
Ist der Grund bei mir.
Und er ist auch nicht so ein großer Mailbeantworter. Ich hingegen habe totalen Bock, Mails zu beantworten, kann es aber nicht, weil mein SMTP-Pop, bla bla bla, wir haben das versucht einzurichten, nicht funktioniert. Ich kann einfach nicht... Ich bekomme die, aber ich kann nicht antworten. Also Fakt ist, wir kriegen die, wir lesen die, wir freuen uns jedes Mal, ganz ehrlich, wie bekloppt. Und dann landen sie in irgendeinem Ordner und ihr hört nie im Leben was von uns.
Genau.
Aber wir haben jetzt eine ganz herzzerreißende Mail bekommen. Wir nehmen uns schon seit 3 Wochen vor, darauf irgendwann zu antworten.
Wir haben die erst vor einer bekommen.
Ja, aber machen wir uns jetzt vor, die wird nie eine Antwort kriegen.
Richtig, aber nur, dass jetzt nicht die Frau, die geschrieben hat, denkt so, hör, das kann ich ja nicht gewesen sein, weil ich habe ja erst vor einer Woche.
Die eine Frau, die Mail, die wir bekommen haben von dir, die war so süß.
Das ist doch jetzt schon eine Antwort. Man muss doch auch jetzt
Du musst jetzt nicht mehr antworten, nein. Aber auch per Mail kommen manchmal Empfehlungen, mach das ruhig so. Wir kommen jetzt zu The Sinner. Wie machen wir es? Ich erkläre, worum es geht, du sagst, wie du es findest am Anfang,
okay.
Oder?
Ja, wie du magst.
Also das kam per Twitter rein und wurde uns empfohlen auf Netflix The Sinner. Und weil ich gerade nichts zu gucken hatte, dachte ich, ach, ich versuche das mal. Und ist eine... ich habe heute auch
Thriller?
Nicht genug Worte. Thriller, danke. Kann sein, dass du mehrfach Worte dazwischen reichen musst. Ist eine Thriller-Spannungsserie auf Netflix. Es geht im Grunde um Jessica Biel. Wie immer wissen wir nicht, wie die Menschen in der Serie heißen.
Cora.
Eine semi-glücklich verheiratete Frau, Mutter eines etwa 2- bis 3-jährigen Jungen, ersticht ohne ersichtlichen Grund am Strand einen fremden Mann. So geht's los. Dann wird im Laufe der Serie anhand, unter anderem anhand eines recht kaputten, sowas liebe ich ja immer, aber meine Meinung kommt später, eines recht kaputten Detectives versucht aufzuklären, wie konnte es dazu kommen. Es gibt Rückblenden in eine tatsächlich sehr fiese Kindheit und ein kaputter Detective selber in einer unglücklichen Ehe mit einer ganz spannenden, wie ich finde, Sexbeziehung, SM-Beziehung zu so einer Prostituierten, versucht man diese aufzuklären, wie es so weit kommen konnte, dass Jessica Biel einen wildfremden Menschen ersticht. Das ist erstmal, habe ich damit halbwegs zusammengefasst, worum es geht. Mhm.
Es ist so ein bisschen, der ungewöhnliche Twist ist, dass so die Rollen eigentlich vertauscht sind, weil sie sagt von vornherein, bitte hier, ich war es, verhaftet mich, passt mich ins Gefängnis, ich will gar nicht drüber reden, alles gut, ich bin schuldig, lass mich in Ruhe.
Habe ich vergessen zu sagen, sie ergibt sich sofort in dieses, ja, das war ich.
Und das ist so die Umkehrung, weil der Polizist derjenige ist, der jetzt nicht versucht, sie zu verurteilen, sondern sagt, ist doch seltsam, wollen wir nicht rauskriegen, was da passiert ist. Und er nicht nur rausfinden muss, was da passiert ist, was die Gründe sind, die sie offensichtlich selber nicht weiß.
Ja.
Sondern auch eine Weile damit beschäftigt ist, sie überhaupt zu überreden, zu sagen, lass mich doch mal, hilf mir, ich will dir helfen.
Sie steht sich bis zum Ende übrigens, ohne da jetzt zu viel zu spoilern, tatsächlich so ein bisschen selber im Weg. Man hat dauernd diesen Wettlauf mit der Zeit, lieber Gott, mach, dass die jetzt nicht irgendeinen verrückten Deal eingeht oder irgendwas, bevor das Ding geklärt ist. Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Hast du es jetzt ganz zu Ende geguckt
Ich habe 4 Folgen geguckt. Ich hatte erst 3 geguckt, dann hast du gesagt, ab Folge 4, in der Mitte der 4. Folge, da habe ich jetzt nochmal toll, habe ich die Folge 4 auch noch geguckt.
Und fand's aber auch nicht gut?
Nein.
Okay, sag ich erstmal, wie du es findest, dann sag ich, wie ich es finde.
Ich finde das nicht so leicht, also vieles daran finde ich nicht leicht zu erklären. Also es ist okay, ich finde es jetzt nicht so schlecht. Und ich weiß gar nicht, ob es mir so leicht fällt zu erklären, was ich daran nicht so gut finde. Ich finde, es ist ganz merkwürdig kalkuliert, kalt, auch so, es sind so immer wieder die gleichen Effekte. Die haben so eine Art, die Geschichte zu zeigen, zum Beispiel so ein optischer Effekt, dass sie immer eine ganz unscharfen Hintergrund haben. Also eine ganz kleine Tiefenschärfe.
Oh, worauf du immer achtest?
Die ganze Zeit ganz kleine Tiefenschärfe. Das heißt, du hast so dicht irgendwie den Kommissar oder irgendwas und alles dahinter ist in der totalen Unschärfe. Das ist so eine Masche. Ich glaube, das ist das, was mich an dieser Serie stört. Alles wirkt irgendwie so kalkuliert.
Oder vielleicht haben die, Entschuldigung, ich habe nur eine Theorie dazu. Ja. Vielleicht hatten die nicht viel Geld. Vielleicht war im Hintergrund die Kulisse nicht so schön, keine guten Statisten. Wenn ich kein Geld hätte für eine Serie, für Hintergründe in einer Serie, würde ich so machen. Ich biete es nur an. Kann ganz anders sein.
Und es ist dann alles so kalkuliert. Die Leute machen die ganze Zeit so wichtige Gesichtsausdrücke, wenn sie plötzlich Zweifel haben an irgendwas oder wenn sie sich ertappt fühlen.
Was?
Es ist alles so zur Schau gestellt.
Was?
Ja.
Das finde ich nicht.
Und ich finde, es ist ein Problem, die Erzählstruktur. Also die Erzählstruktur ist, wir haben das Verbrechen am Anfang und versuchen rauszukriegen, was da ist. Und es kommt immer mehr raus. Wir kriegen dann so Rückblenden in die Kindheit und in die Jugend, in verschiedene Zeitebenen. Es hat mich nicht so richtig gefesselt, weil ich dachte, ich weiß doch, was da am Ende passiert ist. Durch diese ganze Erzählstruktur, wo so nach und nach Dinge rauskommen, hat es für mich nicht so eine Spannung.
Aber du weißt ja gar nicht, was am Ende passiert ist.
Nein, aber es ist halt auch schon passiert. Und die Art, wie das so stückchenweise verraten wird und was mich richtig geärgert, also am Anfang ist es, dass es einfach lange darum geht, sagt die Frau jetzt endlich mal ein bisschen, was sie denn angetrieben hat. Und was sie am Anfang, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber was sie am Anfang sagt, man denkt so, jetzt sagt sie es endlich, war dann aber nur eine Lüge. Und so nach und nach kommt irgendwie die Wahrheit raus und irgendwie ab Folge 3 fängt es dann an, dass sie Hypnose macht. Und ich finde, dass das langweiligste dramaturgische Mittel rauszukriegen, was passiert ist, indem du die Mörderin auf dem Sofa legst
und unseriöse Homöopathentechnik an ihr anwendest.
Ja, und die dann so nach und nach stückchenweise selber rausfindet, was passiert ist und das dann verrät. Das ist für mich, das ist wirklich langweilig, weil du sitzt da so und denkst so, ja, okay, ihr könnt euch jetzt, du Drehbuchautorin, das ist basiert auf einem Roman von einer deutschen Schriftstellerin übrigens, den Namen habe ich mir bestimmt nicht aufgeschrieben. Ja, die so bekannte Krimis auch geschrieben hat.
Rosamunde Pilcher.
Die andere.
Vera Lind.
Noch eine andere. Sarah Kuttner.
Hast du's? Naja.
Und ich denke so, das heißt, also der Drehbuchautor kann die Geschichte so langsam oder schnell erzählen, wie er will, je nachdem, wie schnell oder langsam er diese Frau in der Hypnose rausfinden lässt, was da passiert ist. Und dann so, ja.
Also es ist schon so, dass ich habe im Grunde zeitgleich mit dir fast aufgegeben. Es ist langsam. was mich am Anfang gekriegt hat, aber nur in der ersten Folge und danach mich unglaublich nervt, ich könnte mir vorstellen, dass du es auch hast, ist Jessica Biel. Ja. Denn ich finde die, ich mag die, eigentlich habe ich keine Meinung zu der.
Mich nervt der Kommissar mehr, aber ich lass dich jetzt.
Ja. Ich habe auf dem Schirm, dass die eigentlich gerade nicht mehr viel spielt und dann hat die früher immer in so super sexy Rom-Coms, glaube ich, viel mitgespielt. Und man kennt die als so wahnsinnig schöne Frau und ich mochte am Anfang gern, wie kaputt die ist und wie traurig die ist und dass die so ungeschminkt rumlungert. Und dann fängt es mich total an und das geht leider bis zum Schluss so zu nerven, dass die in jeder einzelnen Folge so ein verhuschtes, rot augengerändertes, immer on the edge of crying Rehlein ist. Durchgehend bis ganz zum Schluss, der übrigens bedeutend besser wird, kann ich gleich noch sagen, ist die so weinerlich. Die ganze Zeit ist die Jessica Biel traurig und ungeschminkt und man dauernd hat sie so einen Zentimeter Wasser im Auge stehen. Das nervt mich wie Sau. Ich finde auch, dass es ganz schön lange braucht. Die Geschichte ist eigentlich ganz lässig, fand ich. Und dann kommt es nicht zu Potte. Und ich wollte die Folge 4 nur noch aus Höflichkeit zu Ende gucken, weil ich dachte, ey, 3 Folgen, dann muss es mich kriegen oder nicht. Und für mich wurde es tatsächlich ab Ende der Folge 4 spannend. Und dann habe ich es durchgeguckt. Das sind eh nur 8 Folgen, glaube ich. Und dann wird es erst spannend. Und dann hat es auch ein ganz cooles Ende. Und man denkt so, ach, also es wird cool aufgeklärt. Und es ist dann richtig spannend. Und ich nehme aber Serien übel. Ich wollte eh mit dir mal darüber reden, wie ab wann so eine Serie einen kriegen muss. Ich finde spätestens 3. Folge. Ich finde es auch unverzeihlich, trotz allem, dass es erst ab 4. Folge, wo ich aus Pflichtbewusstsein nur noch geguckt habe, erst da spannend wird. Das ist nicht, das muss besser zu lösen sein.
Ja, wobei, ich habe ja jetzt die Folgen 5 bis 8 dann nicht gesehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sich das dann lohnt, die Zeit, die man investiert.
Genau, finde ich, wahrscheinlich nicht. Ich finde, als Macher musst du einen schneller kriegen.
Ja, oder du musst halt wirklich das Risiko eingehen und dann aber, also The Wire, wir hatten immer schon mal über The Wire geredet, letzte oder vorletzte Woche, es geht wahnsinnig langsam los. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, da reinzukommen. Die Serie ist am Ende so fantastisch, dass ich denke, okay.
Worth it.
Aber das ist auch ein paar Jahre her. Das ist auch, glaube ich, alles nochmal schwieriger geworden mit dieser Konkurrenz an Programmen und Serien und Dingen, mit denen man seine Zeit verbringen kann.
Und die hatten ja auch ein paar Staffeln, oder? Also ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es sich lohnt, 4 langweilige Folgen The Sinner zu gucken für 4, wie ich finde, tatsächlich, das hätte ich aber nicht gedacht, Momente. Also für mich hat sich's gelohnt, dann eben aus den Gründen, aber ich hätte eigentlich fast nicht weitergeguckt, wenn wir nicht diesen Podcast hätten.
Ja. Ich fand, Jessica Biel, das stimmt alles, was du sagst, das hat mich nicht so gestört.
Ich wollte die dauernd schütteln, dauernd wollte ich sagen, jetzt reiß dich mal zusammen.
Ja, ich fand Bill Pullman, der den Kommissar spielt, merkwürdig. Der bringt da so eine merkwürdige... Ich habe wirklich, glaube ich, bei keiner Serie bislang so viele Schwierigkeiten gehabt, das zu beschreiben. Der spielt das so komisch... schief und weiß ich nicht, auch so ungelenk. Ja, das kann auch wohl sein.
Der ist ja
auch diese SM-Beziehung. Ich hoffe, die hat am Ende noch irgendeine Bedeutung, weil die hat mich eigentlich eher genervt. Wer mich am meisten nervt, ist aber natürlich das Bärchen. Also der Freund von, der Mann von Cora.
Ich wollte den gerade als einziges Positivbeispiel nennen. Ah, wir zwei, wir sollten einen Podcast haben.
Ich frage mich die ganze Zeit, irgendwie finde ich den attraktiv.
Ich finde den unfassbar attraktiv.
Und gleichzeitig, na, wie der durch diese, mit diesem traurigen Blick und so.
Ja, der hat die, also pass auf, kein Fun Fact, nur ein Fact. Der hat bei Girls mitgespielt. Der kleine, total kaputte, bemitleidenswerte irgendwas, Charlie, glaube ich.
Ja.
Ich fand den damals schon ein bisschen sexy und ich finde den jetzt vom Aussehen ganz verwirrend, wie eine gut aussehende Variante von, Achtung, Oliver Pocher. Der hat achte mal drauf, wenn du ihn nochmal anguckst. Der hat, wie heißt der denn im Wahn liegen? Christopher Abbott. Der hat den Mund und dieses hängende Gesicht von Oliver Pocher nur in attraktiv. Und ich mag, dass der die ganze Zeit sieht, du hast recht, der sieht auch so ein bisschen verwirrt. Andererseits hat seine Frau vor seinen Augen und vor den Augen des 3-jährigen Kindes jemanden erstochen und niemand weiß warum. Ja. Vielleicht darf man dann ein bisschen verwirrt
aber
durch 8
Art,
Folgen laufen.
Aber die Art, wie er das macht, also es geht mir nicht drum, um die Rolle, die er da spielt, dass da alle irgendwie leiden, sondern ich finde das merkwürdig.
Aber seine Frau hat jemanden erstochen.
Ich nehme dem das nicht ab. Das ist aber das andere Problem, dass ich dieser Serie ganz vieles nicht abnehme. Also dieser Trick mit der jetzt machen wir mal Hypnose. Dann, also einer der ersten, ich glaube, es ist sogar in der ersten Folge, deswegen darf man es vielleicht erzählen, das erste Indiz, was der Kommissar findet, dass da irgendwas merkwürdig ist, ist, dass der Freund von dem Typen, der erstochen wird, auf Nachfrage sagt, stimmt, das war komisch, jetzt wo sie mich so fragen, der hat die so merkwürdig angeguckt, als sie ihn erstochen hat und dann hat auch irgendwie die Hand losgelassen. Und das war so eine Sache, die offensichtlich innerhalb von Sekunden passiert ist. Das wird sehr, sehr, sehr deutlich übrigens schon gezeigt, was ich auch ein bisschen unnötig finde. Ich sehe das ungern. Es ist jetzt nicht splattermäßig, aber es ist so totale Großaufnahme, so mit dem Messer da in den Hals und so. Und dann aber, was ich eigentlich sagen wollte, dann, ach stimmt, Herr Kommissar, jetzt fällt es mir ein, der hat so komisch reagiert in diesen Sekunden, als er da erstochen wurde.
Er hat aufgehört, sich zu wehren, sagt er. Ja, das ist ein bisschen quatschig.
Es gibt später noch mehrere solche Sachen, wo der Kommissar irgendwann feststellt, dass er auf die gleiche Weise geschlagen wurde. Ich will das jetzt nicht so deutlich sagen, weil das vielleicht der totale Spoiler ist. Er entdeckt irgendwie, guckt in den Spiegel. Er wird irgendwann geschlagen. Ich erzähl's jetzt doch wurscht.
Nee, aber Cora, das ist, glaube ich, auch jetzt zu, ich glaube, es führt viel zu weit.
Ja, es ist nur total unwahrscheinlich, wie er auf das Nächste kommt, dass da irgendwas merkwürdig ist. Ja. Es ist auch, also im Kern, in der Geschichte, ich habe es ja nicht zu Ende gesehen, aber die Kindheit war die Hölle von dieser Frau. Mhm. Es gibt irgendwann diesen Satz, den fand ich irgendwie sehr schön. Ich glaube, der Kommissar, wo er sie versucht zu überreden, warum erzählst du mir das denn nicht? Ich will dir doch helfen. You could get your life back. Und sie sagt, what makes you think that I want my life back? Da kriegt man so eine Andeutung davon, wie das die Hölle war. Und es ist wirklich eine unfassbar krasse Geschichte von einer total christlichen, fundamental christlichen Mutter, die sie unterdrückt und die auch so einen Hass zwischen ihr und ihrer kranken Schwester provoziert und sowas. Aber diese Beziehung, die ja, glaube ich, irgendwie zentral ist zwischen ihr und ihrer kleinen kranken Schwester, wo sie auch irgendwie von ihrer Mutter gesagt hat, du bist schuld, dass deine Schwester nicht gesund wird. Glaubst du das? Hast du das irgendwie so psychologisch, irgendwie wie die dann da dann in irgendwelchen Sexheften blättern und dem Nachbarn zugucken?
Ich kann dazu jetzt gerade nicht mehr so viel sagen, weil es tatsächlich so ein bisschen relevanter wird später. Es ist erstaunlicherweise...
Ich glaube, dass das relevant ist. Ich frage mich, aber...
Na, was heißt glauben? Ich bin ziemlich sicher, dass das alle Schauspieler sind. Ab dem Moment glaube ich schon mal niemanden mehr. Diese merkwürdigen, ich finde relevanter, was du sagst, diese ganzen komischen kleinen Indizien, die machen manchmal keinen Sinn. Sowas wie, der hat aufgehört. Also erstens glaube ich nicht, dass wenn jemand erstochen wird, ich glaube, dass allein dein Naturinstinkt dafür sorgt, dass du dich wehrst. Und der hört dann wohl tatsächlich auf, sich zu wehren, als würde er sich diesem Schicksal ergeben. Das kannst du erstens kaum sehen im wahren Leben, weil das in kurzen Sekunden tatsächlich passiert. Und ich glaube, dass der Körper bei sowas nicht mitmacht. Das ist schon alles Quatsch hier auch. Später, wie er dann die Art, wie der Polizist geschlagen wird, auf die gleiche Art, wie der andere erstochen wurde, das ist so ein bisschen meh. Aber wie gesagt, ich war in den ersten vier Folgen wirklich recht leidenschaftslos dabei. Und es war ein ganz merkwürdiger Moment, wo ich auf dem Sofa saß und dachte, ach komm, oder noch eine Folge Shopping Queen.
Welcher war das, der im Wald? Wo er im Wald ist?
Nee, so richtig weiß ich es nicht mehr. Okay. Ich weiß nur, dass ich auf einmal dachte, jetzt will ich aber die fünfte Folge noch gucken. Okay. Und ab da wird es dann rasanter, geiler und hat auch ein cooles, befriedigendes Ende. Es hat eine sehr schöne letzte Einstellung, die würde dich vielleicht nicht interessieren, aber die fand ich gut. Also ich bin so ein bisschen hinterher, wer Atem hat, soll das ruhig noch weiter gucken, weil ich fand es dann spannend, aber es braucht unfassbar lange. Wie gesagt, ich will dauernd Jessica Biel ohrfeigen dafür. Ich meine, deren Leben ist auch nicht einfach.
Nee,
aber
das,
als
das
Schauspielerin will ich trotzdem mehr von der als dieses ich glaube, gleich fange ich nochmal an zu weinen.
Aber das ist einfach auch strategisch ihr Versuch, jetzt so in dieses ernste Charakterschauspiel
ja,
ranfasst
zu kommen. Ja, aber dann, ich weiß nicht, ob die das wissen in Amerika, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann noch ein anderer Gesichtsausdruck nötig wäre, außer der eine. Und die delivert tatsächlich nur den einen.
Das war sehr erfolgreich übrigens in den USA. Ja. Das lief da auf so einem eigentlich kleinen Kabelkanal und war irgendwie die erfolgreichste neue Kabel-irgendwas.
Ein Glück, dass ich mein Nigipedia habe. Solche Sachen google ich schon gar nicht mehr.
Weil das ist, also bei uns läuft's, haben wir noch gar nicht gesagt, glaube ich, auf Netflix.
Ja.
Aber da auf, ich glaube, USA, irgendwas, habe ich vergessen, irgendein kleiner Kabelkanal. Und für den war es wohl Neuland und auch sehr, sehr erfolgreich.
Man muss kurz noch sagen, dass die Frage war, bevor wir es gesehen haben, weil das meine Vorschläge waren, ob du das gucken möchtest oder Elias Grace, die neue, heißt das Elias? Alias Grace? Warum nicht mal auf Deutsch?
Kratze.
Die neue Verfilmung von Margaret Atwood, die ja Handmaid's Tale gemacht hat. Und du hast dich Gott sei Dank dafür entschieden, denn ich habe jetzt aus lauter Langeweile schnell nochmal das auch gesehen. Und du hättest es... Wobei, deine Begründung war ganz toll. Was hast du gesagt?
Ich habe genug Dienstmärkte jetzt gesehen für eine Staffel.
Du hattest keinen Nerv, nochmal mehr Dienstmärkte zu gucken. Es war furchtbar. Es ist keine gute, falls es dir hilft. Auch viel mit Hypnose übrigens. Auch dort findet Hypnose statt. Und es war unglaublich
schlecht. Ich habe nichts gegen
Hypnose,
nur um rauszufinden, was denn passiert
ist. Nein, schon klar. Aber da hat es auch einen ganz zentralen Teil noch absurder fast, weswegen mich deine Hypnose von The Sinner nicht bekommen hat, weil die die in Elias Grace so furchtbar ist, dass man denkt, oh Gott, dann lieber die aus The Sinner. Also trotzdem haben wir die richtige Entscheidung getroffen, denn das hättest du gehasst.
Es ist auch nicht ganz schlecht. Aber
ich finde es gar nicht ganz schlecht.
Nee, aber ich nicht.
Ja, okay, so gut zu wissen. Bevor wir zum neuen Thema kommen, wird es Zeit für ein weiteres Wort von unseren Sponsoren.
Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Autositzheizung.
Denn nie war das Gefühl, sich in die Hose gemacht zu haben, behaglicher.
Sitzheizung.
Ich mag, dass du gelernt hast, auch wenn du nicht möchtest, den Teil so überzeugend, wie es nur geht, vorzutragen. Schon. Ist das nicht der Klassiker, dass Leute das sagen, Männer häufig, Sitzheizung finden sie doof, es würde sich anfühlen, als würde man sich in die Hose pullern. Empfindest du das auch so?
Ja.
Ist doch schön.
Ja. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Eigentlich.
Ne? Was denn?
Wenn da keine Leute dabei wären, wäre das an sich auch kein unangenehmes. Und wenn man nicht hinterher das alles sauber macht.
Christian Ulm erzählt, als der diese Uwe Wöllner Sachen gedreht hat, vor Jahren, musste der sich in irgendeiner dieser Folgen in echt einpullern.
Hä, sowas gibt's? Ach so, na gut, in seinen komischen Sachen, ja.
Ja, und
dachte darüber, jetzt gerade, ob man das von Schauspielern verlangt, aber ist ja Quatsch, er ist ja sein eigener.
Eigener Schauspieler. Und er meinte, das wäre wahnsinnig schwer. Einfach diesen Reflex oder Impuls, wie heißt denn, einfach loszulassen, weil man das ja nicht.
Weil wir alle Stubenrein trainiert wurden.
Ja, aber er meinte wirklich, es wäre körperlich, wäre schwer gewesen, einfach loszumachen. Das fand ich wahnsinnig interessant, muss immer wieder daran denken. Diese Probleme habe ich zumindest in öffentlichen Waldstücken und ab und zu in der Dusche nicht. Aber vielleicht, wenn eine Kamera oder auch wenn man noch Klamotten anhat, Problem.
Wie in öffentlichen Waldstücken, wenn du alleine.
Na, wenn wir spazieren gehen.
Wenn du alleine spazieren gehst und irgendwann es dann einfach mal laufen lässt zwischendurch oder
naja,
was?
Naja, nee, da versteckt man sich, da zieht man ja, vielleicht geht's darum, dass man noch Klamotten, weil er musste mit Kleidung an loslassen.
Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen, das andere nennt man auch nicht einpullern klassischerweise.
Das heißt, wenn man, nur pullern, also ja. Du bist so schlau, ich bin so froh, dass ich dich habe.
Das sind so die kleinen Unterschiede in der Sprache.
So, nächstes Thema. Jetzt musst du die Zusammenfassung machen.
Das ist gar nicht leicht. Catastrophe haben wir geguckt. Catastrophe ist eigentlich eine Channel 4-Serie, die bei uns jetzt auf Amazon Prime läuft. Die dritte Staffel ist, glaube ich, jetzt rausgekommen. Ich habe nur die erste geguckt. Und du dachtest, ich hätte das alles schon gesehen. Nicht geschafft, es war so viel. Es ist die Geschichte London, Frau und Frau lebt in London, ist Lehrerin, amerikanischer Werbefuzzi. Oh,
Entschuldigung.
Kommt nach London, trifft sie, sie haben wilden, hemmungslosen Sex.
Shannon und Rob.
Wilden, hemmungslosen Sex, daraus wird ein Six-Night-Stand, weiß nicht, ob man das so nennt.
Ja.
Und dann fliegt er zurück nach Amerika und eigentlich war es auch toll, die haben es genossen, ist wieder vorbei, alles gut. Außer, dass sie schwanger ist. Er kommt zurück nach London und die beiden beschließen, also sie kriegen das Kind und eigentlich nehmen sie es dann auch irgendwie ernst, weil dann, naja, dann heiraten sie halt und er bleibt da und so.
Ja.
Es ist eine Comedy, es ist so ein bisschen Drama, aber es ist eigentlich viel Comedy, es ist so eine Art von moderner Sitcom ohne Lacher und den ganzen Quatsch. Und es ist dann irgendwie die ungewöhnliche Geschichte von einem Paar, die nicht richtig ein Liebespaar sind, die so zusammen sind, aber auch nicht nur, weil es vernünftig ist, und wo dann plötzlich trotzdem so Sachen eine Rolle spielen wie Eifersucht und wie rauft man sich zusammen und
Und man muss ihn so zugucken beim Verlieben quasi.
Ja, wobei in der ersten Staffel geht's gar nicht so weit. Und es ist halt auch so eine schöne, mal so eine Anzieh-Abstoß-Reaktion. Es kommt dann im Zweifel auch immer wieder eine Gegenreaktion von finde ich aber doch scheiße und finde die Situation scheiße und was willst du hier und lass mich in Ruhe.
Es ist so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, gerade nachdem wir ja auch schon You Are the Worst gesehen haben oder Love, was so ganz leicht, nicht das gleiche, aber ähnliches Prinzip ist. Zwei Menschen, die so aneinander rumpeln und sich auch streiten und aber auch irgendwie gut finden und so. Ich hatte so das Gefühl, das Genre ist noch nicht komplett neu, braucht es aber gar nicht, weil ich es ganz toll fand. Und ich sah nur, das sind drei Staffeln und dann habe ich dich ja noch gefragt, oh Gott, muss ich jetzt alle drei Staffeln gucken? Du so, nee. Und ich glaube, ich habe alle drei Staffeln geguckt, weil ich das so gut fand. Das ist tatsächlich toll und es ist anders als zum Beispiel You Are the Worst, weil da gibt's so Dolle aufs Maul und das hier ist schon sehr liebevoll gemacht, das mag ich gerne. Mhm. Also das ist nicht verknallt. Mir ist aufgefallen, dass die, glaube ich, nicht einmal in 3 Staffeln oder in 2 Staffeln zumindest Ich liebe dich sagen.
Ja.
Aber und also für mich als dann doch verkapptes Romantikermädchen wahnsinnig viele romantisch sich oder so Zuneigung zeigen. Es gibt so ein paar Momente, wie Sharon ist dann relativ schnell sehr schwanger und kann bestimmte Sachen nicht mehr. Und Rob, übrigens die Schauspieler sind auch die Writer der Sachen und heißen auch einfach so. Die heißen im wahren Leben auch Sharon und Rob, was ich interessant fand. Er schneidet ihr dann die Zehennägel, was tatsächlich unsexy ja kaum noch geht, weil sie es nicht mehr kann. Solche kleinen, weirden Liebesbeweise oder sie hat so eine Freundin oder eben nicht Freundin, die doof war zu ihr. Die treffen die dann im Kino und Rob beschimpft die dann unfassbar doll. So eine Sache, die viele Frauen oft als romantische Vorstellung haben, dass unser Boyfriend andere Frauen zur Sau macht, weil die gemein wären zu uns, was wir nie aus Coolness-Gründen nie durchgehen lassen würden. Die zeigen sich also eben auf ganz viele verschiedene tolle Arten, was die einander wert sind. Und das ist sehr liebevoll. Es ist sehr witzig, weil es eben britisch ist und deswegen ist es nie so richtig aufs Maul. Aber dann irgendwie doch, es überschreitet dann oft so einen ganz kurzen Moment von eklig oder ui, zu heftig, was ich dann ganz schön finde. Mhm. Der Humor ist toll, ja.
Es ist auch, also was so Sex angeht, relativ drastisch. Mhm. Also
drastisch.
Ist jetzt nicht pornografisch, aber es ist schon, also es ist halt auch ein großes Thema. Es ist halt auch
so
immer
echt, so realitätsnah, das gefällt mir
das
gut.
Das weiß ich gar
doch,
nicht.
Doch, so ist Sex.
Okay, also auch wenn die dann so diskutieren, wie dann jetzt sich ihre Vagina anfühlt, ob die noch so kuschelig weich ist oder eher wie so eine große Eingangshalle oder sowas, nachdem sie dann, weil, also die Schwangerschaft ist halt auch ein großes Thema und der Effekt, dass sie zum Beispiel gleichzeitig deprimiert und geil wird und gar nicht weiß, wie sie damit umgehen sollten, vor allem.
Oder wie beim Sex weint und er dann auch meint, dass er es gar nicht so gut findet, wenn sie beim Sex weint.
Und sie dann sagt so, bist du jetzt gerade schlaff geworden? Er so, ja, weil sie ihm gerade irgendwas beschimpft hat oder die Weltpolitik oder sowas erzählt hat. Ich fand's jetzt trotzdem ein bisschen harmlos.
Es passiert nicht viel, auch die ganzen folgenden Staffeln. Nee.
Okay.
Aber das mag ich. Ich mag, dass es kein hartes, du weißt ja, ich mag's überhaupt nicht, wenn so viel gecliffhangert wird, wenn man so gezwungen wird, dabei zu sein. Es ist ein bisschen wie Better Things. Es passiert nicht viel, aber das empfinde ich als wahnsinnig angenehm. Man guckt das so weg.
Das stimmt und trotzdem fand ich Better Things spannender, weil das irgendwie moderner war, edgier, keine Ahnung. Es war so ein, ich glaube auch, dass deswegen, ich hatte die ersten, weiß nicht, 2, 3 Folgen von Catastrophe schon gesehen, als die rauskamen vor 1,5 oder 2 Jahren. Mhm. Ich glaube, ich fand das da toller und ich glaube, dass mich wirklich diese amerikanischen Sachen ein bisschen versaut haben, weil die teilweise so mehr noch dahin gehen, wo es weh tut und weniger bequem sind.
Aber bequem fand ich es nicht.
Ja?
Dazu passieren dann doch zu...
Ja.
Es passieren schon Sachen und es werden halt Menschen vor... Also es spielen ja noch 1000 andere Leute mit, Freunde und Brüder von Menschen und so weiter und
so fort. Die finde ich ein Problem. Die finde ich...
Die braucht es nicht so richtig, ne?
Die sind aber auch alle schlimm. Das sind alles ganz krasse Charaktere. Also ihre beste Freundin finde ich noch so okay.
Oder
beste Freundin ist gar nicht ihre Schulfreundin, ist gar nicht wirklich ihre beste Freundin, die Blonde.
Ich habe schon wieder so viel Kram dazwischen
gesehen. Deren schottischer Mann ist so eine total krasse Hassliebe-Figur. Robs bester oder einziger Kumpel, den er
der
in London kennt, der ist ganz furchtbar.
Junkie,
Die finde ich wirklich ein Problem. Es ist sonst ganz schön. Und es ist die letzte Folge, Fernsehfolge von, wie heißt die, Carrie Fisher? Die Mutter spielt, seine Mutter, die
seine
Star Wars.
Das ist Carrie Fisher? Ja. Gucke an. Das habe ich nicht gewusst.
Die müsste auch am Ende, habe ich nur nachgelesen.
Die Mutter ist aber toll, weil
die Mutter ist toll.
Alles hasst.
Die müsste am Ende der 3. Staffel, weil das ihr letzter Auftritt war, müsste auch sie eingeblendet sein mit Thank You, aber da hast du wahrscheinlich schon umgeschaltet.
Nee, ich bin auch noch nicht ganz. Ich habe, glaube ich, erst in den ersten paar Folgen von der 3. Staffel bin ich jetzt. Ich mag, was ich gerne noch mag, ist, weil mich das immer verwirrt, wie gesichtslos beide Schauspieler sind. Ich glaube, vielleicht darf man es nicht sagen, aber die sehen sehr so durchschnittlich aus. Und ich mag die darin aber wahnsinnig gern. Ich liebe die Art, sich zu kleiden von Sharon Dings. Das ist ein ganz
außer
komplett
bei ihrer
egal
Hochzeit,
wo sie
angezogen wird von dieser schlimmen Freundin.
Genau, aber die hat sonst sowas sehr, sehr modern, wobei das ist jetzt Mädchenkleidungs- Gequatsche. Die trägt Kleidung, die ich durchgehend so auch tragen möchte. Sehr modern, sehr...
Ich finde die toll. Ich finde, Rob finde ich auch, ist auf eine Art irgendwie verwirrend gesichtslos, dass ja. man denkt, wie kann das jetzt so eine Hauptfigur sein, wenn der doch eigentlich so... Ja. Sie finde ich ganz toll. Sie ist Irin und hat auch so einen Akzent und also für mich lebt das alles von ihr. Also der ganze Zauber und Witz steckt eigentlich für mich in ihrer Person und ihrer Rolle, die auch
ja.
da, also viele von den Themen dieser Serie, muss ich auch sagen, sind einfach auch jetzt nicht meine. Also Schwangerschaft und dann gibt's so eine Sorge, dass sie sowas, was hat sie da?
Fast Krebs. Ach, das ist so rührend, dass sie fast am Anfang.
Das ist auch rührend, das ist auch toll erzählt. Aber ich merke dann auch irgendwann, das sind so alles jetzt auch nicht so richtig meine Themen.
Ich dachte, das wäre das Problem für dich bei Better Things. Genau das, was du jetzt beschreibst, hätte ich dir bei Better Things zu ja. verwirren.
Das ist da, hat es mich, also jetzt auch nicht gestört, aber ich habe gemerkt, so, das ist toll ja. erzählt, das ist schön, aber das ist nicht mein Thema. Was aber irgendwie mein Thema ist und womit ich mich identifizieren kann, das darf ich gar nicht so laut sagen.
Ich bin so gespannt.
Sharon hat halt wirklich diesen Hang dazu, wenn er ihr was Nettes sagt, dass sie ihm irgendwas um die Ohren haut.
Oh ja, so bist du.
Und es gibt diese wirklich geile, heftige Szene, dass sie irgendwann im Bett liegen und sie ist so eifersüchtig darauf, dass er früher schon mal mit seiner Ex-Freundin ein Kind kriegen wollte und die hatte dann eine Fehlgeburt. Aber sie ist jetzt eifersüchtig, weil sie sagt, aber von der wolltest du wirklich ein Kind und bei mir war es jetzt nur ein Versehen. Und entwickelt so eine ganz merkwürdige, aber nachvollziehbare Eifersucht und dann erzählt er ihr immer noch neben ihrem Bett liegend, aber wie toll und wie sie ihn hingerissen hat und dass sie ein solcher Wirbelsturm war und der Sex so geil und so und schüttet ihr wirklich das Herz aus. Und sie als Reaktion sagt, ach, weißt du, damals irgendwie in der zweiten Nacht oder sonst, wenn du kommst, machst du immer so und einmal in der zweiten oder dritten Nacht hast du so ganz gejubelt. Das war der Abend, wo ich dann am nächsten Tag bis abends 9 gewartet habe, ob ich dich nochmal anrufe, ob ich dich nochmal sehen will.
Ja,
das
stimmt.
Und dreht sich um und ist glücklich. Und er liegt da und ist so völlig zerstört, weil er wirklich ihr einmal so das Herz ausgeschüttet hat und dann einmal so dusch. Und das...
Das ist das, was dich kriegt?
Das kriegt mich, weil
du identifizierst dich an der Stelle mit ihr ja. und nicht mit ihm. Ja. Verstehe. Ich mochte noch eine ganz kleine Sache.
Dass du dir da jetzt nichts zu sagen wolltest.
Genau, lass uns das doch einfach so durchgehen lassen. Ich finde ganz toll, er hat am Anfang sie im Telefon gespeichert unter Sharon Love Sex, London Sex.
Auch die ganze Zeit, oder?
Ja, warte da.
Oh, Entschuldigung, ach.
Das ist, ja, so hat er sie eingespeichert in ihrem Telefon in der zweiten Staffel, in der die dann schon 800 Kinder haben und seit 500 Jahren zusammen sind, ist es immer noch ihr Name, den er im Telefon eingespeichert hat, Sharon London Sex. Das fand ich toll. So viel mehr gibt es jetzt vielleicht auch nicht zu sagen. Wobei ich schon grundsätzlich, um das nochmal zusammenzufassen, mag, wie man Leuten zumindest die ganze erste Staffel und irgendwie verwirrenderweise auch noch die zweite Staffel, obwohl sie da schon ein Kind haben, dabei zuseht, sich irgendwie, also dass quasi das Leben einen Schritt weiter schon ist als ihre Emotionen. Also auch bei der Hochzeit versucht er eine Rede zu halten, die im Grunde darauf hinausläuft, dass er sagt, naja, es ist so ein bisschen so, wie wenn man keine Speisekarte hatte. Man kriegt einfach irgendwas, man konnte sich das nicht aussuchen, man find's dann aber ganz lecker. Also das ist im Grunde irgendwie die romantische Rede an sie während der Hochzeit zu sagen, ich wollte das nicht, aber das geht schon klar jetzt.
Auch da, ich weiß nicht mehr, was es war, aber auch da sagt sie als Reaktion irgendwas, was diesen ganzen schön gut gemeinten aufmunternden Quatsch.
Ja, wobei, das ist ja noch nicht mal aufmunternd. Also in dem Fall ist er hätte ja auch einfach sagen können, du bist toll und ein Wirbelwind. Stattdessen sagt er, dich wollte ich nicht, aber jetzt, wo du da bist, okay. Also er sagt es ist wundervoll, sondern jetzt habe ich halt nicht bekommen, was ich wollte, aber satt bin ich trotzdem. Ja, und das die ganze Zeit zu haben, ohne dass ich es böse meine, weil das ist natürlich genau das Prinzip. Die haben sich einander kaum ausgesucht, sondern diese Schwangerschaft hat dafür gesorgt, dass die schon irgendwie zusammen sein sollen und die finden sich auch gut, aber im wahren Leben hätten sie jetzt vielleicht nicht so schnell. Und dieses Dilemma kriegen die, finde ich, schön erzählt. Ja. Sehr auch sehr ausgeglichen, weil es hat sehr romantische und sexy Momente, aber auch Momente, wo man denkt, oh, stimmt, sie möchte eigentlich gerne beide schnell wieder weg. Das ist irgendwie schön.
Ich mag das auch.
Ja. Ich fand es sogar richtig gut.
Ein bisschen genörgelt, aber ich mag's.
Ich habe fast weggebinged. Okay. Ich habe so Angst vor den Hausaufgaben, weil du hast schon so rumgedroht. Aber lass uns vorher noch ein Wort von unseren Sponsoren hören.
Ich habe folgendes Wort von unseren Sponsoren. Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Autositzheizung.
Im Gegensatz zu menschlicher Nähe und Körperwärme in verschiedenen Intensitäten einstellbar. Machen Sie sich nicht abhängig von sozialen Kontakten.
Sitzheizung.
Ich habe so Angst vor der Hausaufgabe. Vor deiner Hausaufgabe. Wir müssen, also pass auf. Ich fange besser an, damit all the renting gegen Ende kommen kann. Ich es gegebenenfalls noch auf die Toilette gehen kann, während du dich in Blut und Wasser brandest.
Nee, ich habe diesmal abgeschlossen, also auch aus Gründen.
Und du hast abgeschlossen die Studiotür?
Ja.
Damit ich nicht weggehen kann?
Ja, ja. Wir hatten das am Anfang gar nicht. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir jetzt eine gute halbe Stunde hier schon sitzen und reden. Und ich dich auch, glaube ich, nicht besonders beschimpft habe.
Aber soll ich dir mal was sagen? Das sehen die anderen ja nicht. Deine Ausstrahlung ist sehr aggressiv und dein Blick auch. Vielleicht, also pass auf,
Folgendes. Jetzt machst du erstmal.
Wir sagen erstmal, was hier das Problem ist. Ich habe für dich, wie heißt das? Hochzeit
auf den ersten Blick.
Hochzeit auf den ersten Blick ausgesucht.
Ja.
Warum, kann ich ja später
erzählen. Ja, kannst du vielleicht später erzählen. Bin ich auch ganz gespannt,
warum. Du hast mir eine Doku, wofür ich sehr dankbar bin, aber es ist jetzt auch nicht die pure Liebe von dir gewesen.
Es ist die pure Liebe von mir gewesen.
Es ist nicht die pure Liebe, du hattest deine Hausaufgaben vergessen. Und du hast ganz schnell auf irgendeine App geguckt, was ich gucken kann, und weil du nichts gefunden hast, hast du so getan, als wenn du mir eine Doku raussuchst, weil du mich liebst.
Wie viel Mal hast du mir in den letzten Wochen, ich glaube auch teilweise im Podcast, aber sonst auch vorher, hinterher, nebenbei, im Wald gesagt, ich würde wahnsinnig gerne als Hausaufgaben
mal so eine Doku. Bist du der Typ, der das für mich
offensichtlich
macht?
Nein. Ja.
Nein,
offensichtlich,
du wusstest nur, du hattest nur vergessen, eine Hausaufgabe rauszusuchen.
Du schaffst es jetzt, das schlecht zu reden, dass ich deinen Wunsch
weil
erfüllt habe.
Weil du versuchst
habe.
So zu tun, als hättest du meinen Wunsch erfüllt.
Ich habe deinen
aber
Wunsch erfüllt.
Hast du ja, aber nur, weil dir nichts anderes eingefallen ist.
Aber ich habe deinen Wunsch erfüllt.
Na, jedenfalls hast du mir damit gedroht, nie wieder meinen Wunsch zu erfüllen. So schlimm fandst du deine Hausaufgabe.
Ich habe nicht gedroht, habe ich angekündigt.
Ach so, ist mir egal. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich jemals wieder irgendeinen Wunsch von dir erfüllt kriege.
So.
Denn so bist du nicht.
Wie hieß denn diese Sendung, die du angucken durftest?
Das Versprechen war das. Eine Dokumentation über einen wahren Kriminalfall. Ist so ein bisschen schwer, vermutlich werde ich nicht viel erzählen, weil es eben nur eine Doku ist, die ich andererseits auch nicht spoilern will, weil ich die nicht so schlecht fand. Und deswegen kann ich jetzt nicht so ganz inhaltlich erzählen. Es geht um Jens Söhring und Elizabeth Haysom. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, augenscheinlich recht bekannter Fall aus den 80er Jahren. Im Grunde ist die Geschichte so 1985. Also Jens Söhring und Elizabeth Haysom waren in der Zeit ein Pärchen. Ein, glaube ich, nicht ganz ausgeglichenes, gesundes Pärchen. Eher ein relativ hässliche Nerdfresse. Nicht hässlich, aber auch nicht so richtig attraktiv. Nein, gar nicht.
Face-Shaming.
Whole person shaming. Oh. Sie tatsächlich wahnsinnig für die Zeit auf jeden Fall. Schöne Frau, Tochter von Stahlmenschen, die reiche Leute, reiche Eltern, eher Diplomatensöhnchen. Möchtest du zu meiner Hausaufgabe Fakten dazu beitragen?
Ich frage mich nur, aber das können wir vielleicht später diskutieren. Ich kann überhaupt keine Fakten dazu beitragen, ich habe das ja nicht gesehen.
Was fragst du dich?
Ob es Face-Shaming auch gibt, ob das auch
natürlich
eine Sache ist.
Okay. Aussehens-Shaming im Allgemeinen wahrscheinlich. Die beiden sind in den 80er Jahren ein Paar. Man ist sich nicht ganz sicher, ob das eine echte Beziehung ist oder ob sie ihn ausnutzt, weil er tatsächlich so ein bisschen nerd, sehr schlau, aber nerdig. Egal, auf jeden Fall werden 1985 die Eltern von Elizabeth Haysom ermordet und um sehr kurz zu fassen, schieben die beiden sich gegenseitig diesen Mord in die Schuhe. Er behauptet, sie war's. Sie behauptet, er war's. Er gibt zwischendurch ein vielleicht falsches Geständnis ab, weil er, glaube ich, auf diplomatische Immunität hofft und glaubt, dass das alles nicht so ein Ding ist, was die Sache komplizierter für ihn macht, dieses Geständnis.
Überraschend.
Und im Grunde geht es jetzt rein inhaltlich um diesen Fall. Es gibt, wie oft, kein richtiges Ende. Man muss sich am Ende dann so eine Meinung bilden. Also beide sind, glaube ich, im Gefängnis inzwischen dafür. Keiner weiß so richtig, wer von beiden jetzt zu Recht im Gefängnis ist, ja oder nein. Hinzu kommt auch, dass dieser Jens Söhring, ein Deutscher, spricht auch Deutsch, was toll ist, in so einer komischen englischsprachigen Crime-Doku, die natürlich von Arte, es lief auf Arte, übersetzt wurde. Aber es ist so ein bisschen verwirrend, jemand Deutsch sprechen zu hören. Und der Typ ist ein unfassbar unsympathischer Schnöselarsch.
Immer noch.
Also ich weiß nicht, früher, es gibt keine Aufnahmen von ihm von früher, aber die von heute machen es seinem Fall nicht besonders leicht. Also es gibt ja oft Momente, wo man danach denkt, oh Gott, der arme Mann, kann das nicht gewesen sein. Jens Söhring tut sehr viel dafür, dass man denkt, ach, das wird schon in Ordnung sein, dass du im Gefängnis bist.
Der sitzt da jetzt seit 30 Jahren im Gefängnis?
Ja, das ist ein Interview nach 26 Jahren Haft, glaube ich. Der ist vom Äußeren ganz verwirrend. Eine Mischung aus Fred Armisen, kennst du den, von Saturday Night Live? So ein kleiner...
Nee, nicht vom Namen.
Er war
nicht
verheiratet mit Elizabeth Moss.
Ja.
Fred Armisen und Johnny Häusler. Spreeblick, Flug, das ist ganz verwirrend. Und gibt sich in diesem Interview widerlichst. Der ist so ein bisschen wie so ein schlechter, überambitionierter Schauspieler einer deutschen Produktion. Spricht sehr, sehr deutlich. Sehr, sehr deutlich. Und auch die Art, wie er seine Worte wählt, sorgen dafür, dass man dem die ganze Zeit nicht glaubt und denkt...
Spricht er denn Deutsch?
Er spricht Deutsch. Okay. Er ist Deutsch, er spricht Deutsch.
Nein, genau.
Ja, das hatte ich ihm schon gesagt, weil das verwirrt einen auch, weil alles andere englischsprachig ist. Das ist sehr, sehr merkwürdig und dafür lohnt es sich, das auch zu gucken, weil man die ganze Zeit denkt, wer bist du denn? Bleib mal lieber im Gefängnis, egal ob du schuldig bist oder nicht. Ich dachte, bevor ich jetzt den ganzen Fall und was da an ungeklärten Sachen, das soll man sich, weil das lohnt sich, die anzugucken, bis zum 22. ist die noch online bei Arte, also nur noch heute und morgen. Was aber interessant ist, ist, die haben ein paar Sachen filmisch ganz cool gemacht, die mich beeindruckt haben, weil es ist ja, glaube ich, dennoch eine deutsch-französische...
Ich dachte jetzt, die BBC hat das irgendwie auch, aber ich weiß es auch nicht.
Vor Schreck war,
es lief, glaube ich, auf der BBC.
Es ist synchronisiert, aber auf eine Art, die toll ist, nämlich, dass du immer den O-Ton erst hörst und auch im Hintergrund weiterhörst. Das finde ich immer wertvoll, dass sie nicht so ein Lip-Syncing machen. Ja. Vielleicht ist es auch nicht, aber ja, oh Gott, das würde aber klären, warum es filmisch so toll ist, wenn es nicht deutsch-französisch war. Schade. Es gibt drei Sachen, die ich ganz beeindruckend fand. Die sind ganz klein, aber ich fand die toll. Zum einen der Vorspann. Es hat eine tolle Musik und zwar I Put a Spell on You, den Song. Denn das macht so ein bisschen Sinn, denn diese Elizabeth Haysom schien tatsächlich, der schien ihr irgendwie hörig zu sein. Es ist auch eine sehr sexuelle Geschichte. Die schreiben sich sehr sexuelle Briefe gegenseitig ins Gefängnis. Die werden dann auch vorgelesen. Man hat wirklich ein bisschen den Eindruck, die hat den so ein bisschen unter seiner Fuchtel. Deshalb auch dieses Geständnis. Deswegen ist der Song einfach toll gewählt. Mhm. Der fängt damit an und es hört auch damit auf. Aber filmisch ist ganz toll. Der Vorspann ist eine Collage aus Fotos, Tatort, auch raue Menschen. Blutige Tatortfotos, sehr in meinem Interesse, und Fotos von den Briefen und geht dann über in das gefilmte Bild, aber auf eine ganz irre Art. Es endet, der Vorspann ist zu Ende, es endet auf einem Foto von dem Haus, von dem Elternhaus von Elizabeth Haysom, in dem gemordet wurde. Mhm. Und das Absperrband der Polizei auf dem Foto bewegt sich aber. Es ist also kein, also ich meine, wahrscheinlich ist es der älteste Trick der Filmgeschichte und ich kenne das nur nicht. Das wiederum geht über in ein Foto des Badezimmers. Das ist ganz klar ein Foto, aber aus dem Wasserhahn tropft Wasser. Mhm. Ich weiß nicht, wie man den nennt, den Effekt. Ich habe das noch nie gesehen, aber ich fand, es war auch nicht notwendig. Es war einfach eine filmische Spielerei, die schön aussieht. Später gibt's einmal noch so Sachen, dass sie den Tatort heute fotografieren und übergehen lassen in ein Foto des Tatortes, als da der tote Mensch lag. Alles beides aus dem gleichen Winkel. Es war einfach filmisch. Ich wünschte, ich wüsste, wie es heißt. Die haben sich richtig Mühe gegeben zwischendurch bei solchen Sachen. Und eine Sache hat mich noch gekriegt, die ist ganz klein, aber die Mutter von Elizabeth Haysom wird in einem sehr, sehr bunten Morgenmantel umgebracht. Das sieht man auf einem Tatortfoto. Und viel später gibt es wird in der Asservatenkammer gefilmt, wie eine Frau, ich glaube, die Verteidigerin von irgendjemand, diesen Mantel aus so einer Kiste rausholt, immer noch ganz steif und Blut eingesogen. Und es wird gar nicht viel benannt, außer dass man das eben sofort erkennt, weil der so bunt ist. Und es ist einfach kurz bedrückend, weil du siehst, der ist steif von Blut. Und die haben sich so ein paar Momente gegeben, in denen die sich filmisch Mühe geben. Und die letzte Sache, die mich sehr gekriegt hat, die ganz toll war, ist, Jens Jüring wird im Gefängnis gefilmt von zwei Kamerateams. In die eine Kamera spricht er, die andere macht, glaube ich, nur so eine totale und die eine Kamera filmt regelmäßig die andere Kamera, hinter der ein total gelangweilter amerikanischer Kameramann sitzt, super gelangweilt, und neben dem noch schlimmer gelangweilt ist die Strafvollzugsbeamtin, die, glaube ich, einfach nur zuständig ist, den Jens rein und rauszuführen. Die langweilt sich natürlich zu Tode, zumal das Interview auf Deutsch ist, und dreht Kaugummi kauend, dreht sie sich auf ihrem Drehstuhl immer total öde hin und her, und die lassen sich das nicht nehmen. Es hat für den Inhalt nichts zu sagen, das ab und zu reinzuschneiden, wie da zwei gelangweilte Amerikaner hinter einer Kamera sitzen und so. Auch das hat mit dem Fall nichts zu tun, ist aber schön gefilmt. Die ist gut gefilmt.
Hat es denn was, ich habe das ja auch ausgesucht, um dir eine Freude zu machen, weil dich ja so Making a Murderer, du hast irgendeine Doku-Reihe auch gesehen über Justizirrtümer und sowas. Ja. Funktioniert das auf der Ebene auch? Ist das vielleicht ein großer...
Das ist toll, dass du es fragst. Es ist nur abgesprochen. Jens Söring ist so ein arroganter, furchtbarer Typ, dass man wirklich denkt, ist mir egal, ob du es warst oder nicht, bitte bleib im Gefängnis.
Okay, also es hat überhaupt nicht diesen Kitzel
null.
Für dich. Okay.
Weil der so unsympathisch ist. Das weiß der, das hat er, glaube ich, nicht auf dem Schirm, dass der so wirkt, weil es wirklich nicht gut ist für ihn. Denn die Fakten sprechen dafür.
Das ist ein Justizsituum.
Es ist wirklich nicht so richtig klar.
Man weiß es nicht
und man wird es auch nicht mehr beweisen können, glaube ich. Aber es gibt so ein paar Sachen, die nicht vor Gericht gekommen sind, wo man denkt, ich glaube, die hätten aber vor Gericht sein sollen. Es hat das Potenzial, ein Gerichtsirrtum zu sein, aber Jens Söring ist ein so unangenehmer Typ, dass man denkt, ja, ist mir eigentlich egal, ob der jetzt noch weiter ermittelt wird oder nicht.
Also das sollte auch eine Warnung sein für Leute, seid nicht so unsympathisch.
Es ist wirklich so. Ja. Er sagt im Interview teilweise solche Sachen wie, mein Prozess 1990, das war der erste, bei dem landesweit aus Virginia berichtet wurde. Also so, wo man so denkt, ja klar, sei stolz drauf, kein Ding, aber sei es nicht vor laufender Kamera. Das ist schon, also ich würde empfehlen, das zu gucken, läuft auf Arte online noch bis zum 22.11. Und war, ich möchte, auch wenn du das nicht ernsthaft gemacht hast, weil du mich lieb hast, möchte ich mich dennoch dafür bedanken.
Ich habe das ernsthaft gemacht, weil ich dich lieb habe.
Ich glaube, es spielte mit rein, aber eigentlich hattest du vor allem die Hausaufgabe vergessen.
Ich finde, reinspielen reicht.
Ich möchte trotzdem Danke sagen. Mich hat es befriedigt, ich habe das gerne geguckt und ich bin dafür gewappnet, ab jetzt wieder nur noch schlimme Trödelsendungen mit Horst Lichter zu gucken.
Sehr gerne, ich schreibe mir das jetzt mal auf, weil das soll mein Lebensmotto jetzt, glaube ich, sein. Reinspielen reicht. Reinspielen.
Es ist tatsächlich dein Lebensmotto. Ich versuche immer schon die kleinen Sachen bei dir. Also es ist mein Lebensmotto für dich. Ach komm, der Stefan hat sich Mühe gegeben. Für seine Verhältnisse war das richtig gut. Das ist mein Lebensmotto für dich.
Mach das ruhig alles noch schlimmer. Genau. Oh, dieser Folge wird sich so vieles ändern.
Sag mal, wie heißt nochmal? Ich muss ja erklären.
Hochzeit auf den ersten Blick.
Genau, das habe ich ausgewählt, weil auch ich ehrlich gesagt ein bisschen kurz die Hausaufgaben vergessen hatte und auf dem Schirm hatte, dass das etwas ist, was läuft und das Konzept, ich wusste nicht, dass das so lange ist. Dafür möchte ich mich entschuldigen.
2,5 Stunden. Mhm.
Das Konzept fand ich schon irre. Das Konzept ist, glaube ich, zwei Menschen heiraten, ohne sich vorher gesehen zu haben. Mhm. Und ich dachte, ach, dann soll Stefan das gucken und mir erzählen, dass das so lange dauert. Dafür möchte ich
mich entschuldigen. Weil heiraten ist ja auch sein Thema.
Ist sein Thema. Mhm. Bitte leg los. RTL 2 ist das, ne?
Nein, Sat.1.
Ach so. Qualitätsfernsehen.
Qualitätsfernsehen. Sat.1, sonntags, wirklich unfassbare 2,5 Stunden und ich weiß nicht, wie viele Folgen. Es ist auch schon die 4. Staffel. Ich muss zugeben, dass die ersten drei an mir vorbeigegangen sind. Weil Sat.1, ne?
Ja, ja, klar.
Konzept ist wirklich genau das. Es gibt irgend so ein Wissenschaftler-Team, die ganz viele Tests machen mit irgendwelchen Singles und dann rausfindet, welche zwei Singles super zueinander passen würden.
Achso, die werden nicht komplett blind aufeinander gelassen, sondern ja, aber irgendjemand hat sich vorher Gedanken gemacht.
Irgendjemand hat sich vorher Gedanken gemacht. Das ist aber ein Teil des Problems. Komme ich später dazu. Die machen dann all das, was in diesen ganzen Hochzeitssendungen immer so ist. Die machen dann, die suchen sich dann Anzüge aus Brautkleid.
Aber getrennt von, also die haben sich noch nicht, die sehen sich.
Die sehen sich nicht. So, und dann werden deren Familien eingeladen, die sitzen auf dem Standesamt und dann ist tatsächlich der Bräutigam, kommt dann als erstes raus und dann kommt die Braut im Brautkleid, sieht ihn und sie heiraten. Und sie haben da noch die Chance, Nein zu sagen, was aber wohl noch niemand gemacht hat. Aber heiraten dann auch richtig und fahren dann in die Flitterwochen. So. Das hat so ein, also das klingt natürlich wie so Skandal provozieren, so kann man das machen, kann man so Leute einfach irgendwie verheiraten. Das ist gar nicht so der ganz große Deal. Das spielt manchmal ein bisschen an. Es gab so ein paar, es werden so parallel viele Geschichten von vielen Leuten erzählt, die da verheiratet werden. Einmal klingt das so ein bisschen an, weil bei einer Frau, die damit macht, tatsächlich von ihr Vater und ihr Bruder nicht zur Hochzeit kommen, weil die sagen, das ist Quatsch, das ist schlimm.
Ich wollte dich gerade fragen, ob da alle Familien einfach mitmachen.
Nee. Und so, ich habe jetzt nur die eine Folge gesehen, aber es ist wohl so, die Mehrheit der Familie macht das mit und nach dem Motto, ich finde das komisch, aber wenn die da glücklich wird, dann ist es ja auch schön und so. Aber da in diesem einen Fall war es wie die, wenn man weiß, wie wichtig mir mal Familie ist und mein Vater und meine Brüder wollen, aber meine Mutter ist ja da. Und ich war da so hin und her gerissen. Einerseits dachte ich erst so reflexartig, was sind das für Arschlöcher, warum kommen die nicht zu der Hochzeit? Und dachte ich, willst du wirklich da sitzen? Weil es ist ja nicht nur zur Hochzeit kommen, sondern natürlich Teil von dieser billigen Sat.1 Fernsehproduktion werden.
Ach toll, dass du aber reflexhaft dachtest, wie gemein, dass die nicht zu der Sat.1 Sendung kommen, in der ihre Tochter zwangsverheiratet wird. Ja. Ach, du bist süß, in dir schlägt doch ein gutes Herz.
Dieser ganze Teil, all das, was so mit diesem Hochzeit und dann, wie gesagt, fahren die in die Flitterwochen und sowas, all das ist einfach nur wahnsinnig langweilig, weil es mich nicht die Bohne interessiert. Und es gibt so viele Sendungen, wo man auch schöner zugucken kann, wie Frauen sich Hochzeitskleider aussuchen. Das ist alles irgendwie billig, uninspiriert.
Aber sonst, guckst du häufig so Hochzeitskleider?
Ich gerate da gelegentlich rein, weil das Fernsehen voll davon ist. Und es hat unendlich dieses, was ich eh hasse, dass die ganze Zeit die in die Kamera sagen so, oh, morgen ist meine Hochzeit. Ich bin schon ganz aufgeregt, aber weiß noch nicht die Nervosität. Und dann vor der Hochzeit nochmal 5 Minuten vor der Hochzeit, 2 Minuten, jetzt gleich, oh, jetzt ist die Nervosität noch größer. Ich weiß gar nicht, was ich erwarten soll, aber ich freue mich so. Wow.
Also öde vor allem, weil durch die Redundanz.
Das alles ist einfach nur öde. Jetzt kommt das, weswegen ich diese Sendung hasse.
Du machst das so spannend für mich. Warte, ich möchte mich nochmal gerade hinsetzen, mein Mikro vernünftig richten. Okay, ich bin bereit.
Dr. Sandra Kühldorfer.
Wer kennt sie nicht?
Dr. Sandra Kühldorfer ist laut Einblendung Psychotherapiewissenschaftlerin. Das habe ich erstmal gegoogelt, ob es das gibt, weil what the fuck, Psychotherapiewissenschaftlerin, also nicht Therapeutin oder was? Gibt's tatsächlich, es gibt irgendwie so einen Kurs irgendwie in Wien, Achtung, in Wien an so einer Privatuni, wo man das studieren kann, die ist also tatsächlich Psychotherapiewissenschaftlerin. Sie ist außerdem Österreicherin und sie ist, um es kurz zu machen, kennst du Yvonne Willix?
Nein.
Sie ist sowas wie Yvonne Willix plus Helena Fürst in positiv hoch drei. Eine unfassbar schlimme, positive, nervensägige. Das ist die Frau, die mit ihren, sie hat noch so zwei Psychotherapeuten an ihrer Seite und die machen diese wissenschaftlichen Tests, um rauszufinden, wer passt zueinander.
Kurzer Einwurf. Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich dachte, geil, dass die ein Team von drei Psychologen haben. Wie schlimm muss das denn für alle Beteiligten sein, wenn die so psychologisch betreut werden? Aber die machen vor allem diesen Test.
Dein Satz war fast richtig. Wie schlimm ist das für den Zuschauer, wenn die ganze Zeit diese drei Psychotherapeuten da rumlaufen?
Wegen deren guter Laune.
Wegen derer Wichtigtuerei. Die spielen dann also, ich kann nicht beurteilen, wie seriös diese Tests sind. Womöglich sind die total seriös. Im Fernsehen werden die aber natürlich nachgespielt. Und dann sitzen diese drei Psychotherapeuten um den Tisch, haben ganz viele Fotos vor sich liegen und sagen, das hier ist die, ich kann jetzt leider das alles nicht mit diesem schlimmen österreichischen Akzent. Ja. Das hier ist die Julia, das ist eine ganz sympathische Boden. Ständig.
Das geht sich
ich
aus.
Ich dachte, vielleicht der Julian würde zu ihm passen. Du warst, Günther, ich habe es vergessen, wie der passiert darüber. Du warst bei ihm. Ja, der Julian ist auch ganz bodenständig. Wir haben dann so Tests gemacht, zum Beispiel, dass die vorher Spielzeugtiere aus dem Schrank nehmen mussten, um zu sagen, wie sie sich sehen und wie sie den Partner sehen. Oh. Und der Julian hat zum Beispiel den Löwen gefällt. Löwe steht für beschützt die Familie. Dies ist mein Versuch, österreichischen Akzent zu machen.
Aber es ist gar nicht so schlecht, das macht es tatsächlich noch widerlicher. Danke.
Und Christina passt dazu, weil sie hat einen Tiger gewählt. Julian hat aber auch ein Känguru gewählt. Du weißt, wofür das Känguru steht.
Klar.
Kinderwunsch.
Ja.
Mhm. Und sie hat auch. Und dann reden die ganze Zeit und machen so den großen, so, wobei, nee, es ist bei Julian und irgendjemand anders. Sekunde, Moment, ich muss das in meine Notizen nachgucken.
Beruhige dich.
Sie mag Hunde, er hat Hund, da wird das alles diskutiert. Sie machen Matchmaking, spielt die Downton Abbey Musik, spielt währenddessen. Julia ist eine sehr sympathische Frau. Und dann diskutieren die das die ganze Zeit. Im Hintergrund sind auch so Monitore zu sehen mit irgendwelchen wissenschaftlichen Graphen. Und irgendwann, nachdem die eine Weile darüber geredet haben, sind uns auch
beide
vorgestellt worden. Julian und Julia. Sind uns beide schon mit Filmen, da waren schon Kamerateams zu Hause.
Ja gut, aber da ist ja klar, dass sie zusammengehören, wenn die Julia und Julian heißen.
Was man aber auch sehen muss, ist die fehlende Umzugsbereitschaft der beiden. Daran könnte es schon scheitern. Sie stellen nämlich fest, dass die beiden 400 Kilometer auseinander wohnen und beide nicht umziehen wollen. Nachdem wir eine Viertelstunde, gefühlt viel länger, diskutiert haben, auf wissenschaftlicher Basis, was der Grund sein kann, dass die zusammenpassen, weil sie Löwen oder Tiger oder irgendwas aus dem Schrank genommen haben. Aber die fehlende Umzugsbereitschaft. Ich glaube, sie sind kein perfektes Match.
Ach so, What the fuck? Naja, so funktioniert Wissenschaft, nehme ich an.
Und es wird alles das Banalste. Es gibt, glaube ich, keinen Offsprecher, sondern es steht im Zweifelsfall diese vermutlich zauberhafte Psychotherapiewissenschaftlerin mir von der ersten Sekunde mit ihrer Brille, mit ihrem Haar, mit ihrem Akzent, mit allem auf den Sack ging. Vor allem mit ihrer Positivität. Und die kommentiert das alles.
Frank der Hochtest planermäßig wird die immer zwischendurch noch eingeblendet und sagt.
Genau. Ist aber manchmal auch einfach dabei. Manchmal wird sie eingeblendet. Also nicht Frank der Hochzeit, weil nicht so in der Greenbox. Sie steht dann schon immer in irgendwelchen Hotels und sagt dann aber auch. Ich beruhige mich. Ja. Ich habe auch kein Wasser, aber ist egal.
Ist auch gleich vorbei.
Dann haben die geheiratet und haben sich halt gerade erst gesehen und dann sind die in ihrem Hotelzimmer. Und dann sagt diese Psychotherapiewissenschaftlerin auf der Grundlage ihrer Psychotherapiewissenschaftlerinizität, zum ersten Mal haben sie einen Raum, wo sie für sich sind, wo sie alleine sind, eine erste Intimität entstehen lassen können. Dann sagt sie zu den beiden, man merkt, ihr seid auf einer so guten und schönen Ebene und das ist ja pure Freude. Mhm. Dann sagt sie in die Kamera, Steve gibt ihr auch Halt und das auf eine so schöne, angenehme Weise, dass sich Selina nur geborgen fühlt. Selina und Steven haben ein großes Potenzial für eine Beziehung mit sehr viel Stabilität und Leidenschaft zugleich. Und das alles, die banalsten Dinge, die fahren halt auf die Flitterwochen, weil die heiraten und dann fahren sie in den Flitterwochen da erstmal mit der Kamera dabei und kann sehen, wie die sich zum ersten Mal dann an irgendeinem Strand in Portugal oder sowas. Sehr schöne Geschichte übrigens, dass die beiden, dieses eine Paar, was in der Folge da begleitet wurde, fliegen nach Portugal, fliegen da getrennt hin und er verpasst den Flug. Sie ist in den Flitterwochen alleine, sitzt dann 5 Stunden vorm Hotel, weil er den Flug verpasst
und
hat.
Und keiner der Psychologen kommt drauf, dass das vielleicht das Unterbewusstsein ist, dass der nicht mit ihr in die Flitterwochen fliegen will, weil er sie nicht liebt, weil er sie noch nie getroffen hat?
Einer der Psychotherapeuten oder Psychotherapiewissenschaftler sagt dann, ein Mann verpasst den Flieger zu seiner Hochzeitsreise. Also als Braut könnte man das durchaus auch in den falschen Hals bekommen. Tatsächlich sitzt sie dann 5 Stunden vorm Hotel, wo man auch so denkt, warum geht sie nicht rein, warum geht sie da nicht ins Zimmer? Nein, sie muss dann natürlich 5 Stunden vorm Hotel sitzen und dann sagt, ach, tut mir leid, hat so ein paar Blumen mitgebracht. Und sie sagt, mach schon nie wieder, ne? Und er sagt, versprochen, und ist vorbei. Du möchtest auch gerne was sagen, aber ich bin gleich fertig.
Ich möchte noch was fragen. Aber mach erst mal. Ich bin ein bisschen ungeordneter Rant bei dir, aber ich versuche mitzukommen.
Nur weil ich mir so viele Notizen gemacht habe.
Ja, aber man muss die ja nicht alle machen.
Naja, aber es war...
Darf ich versuchen, es durch Fragen zu ordnen? Ja, was ist denn das Schlimmste für dich, dass das so pseudopsychologisch... ist denn das wirklich Furchtbare daran?
Ich finde, das Furchtbare, diese Personen der Therapeuten, womöglich, das weiß ich jetzt nicht, ob das Ganze einen ernsten wissenschaftlichen Hintergrund hat. Ich habe auch den Anfang, die ersten 20 Minuten habe ich verpasst.
Ein Attest hast du vermutlich für die ersten 20 Minuten.
Habe ich mit. Aber das ist mir fast egal, weil mich, also die Art, wie die spielen, dieses Wissenschaft sein und gleichzeitig mit diesem beseelten Positiven, die fasst dann manchmal die beiden so an und die Ringe und sagt, und wie schön ihr zusammen.
Ja, es klingt widerlich.
Und die banalsten Dinge, die fahren halt dann in die Flitterwochen. Wie gesagt, das wird alles auf so eine unangenehme Art überhöht.
Was mich auch interessiert ist, ich habe davon abgesehen tatsächlich Bock, das zu sehen. Ich hatte nur Fleischstammtisch gestern. Ja. Ich hatte eigentlich ich so vorbereitet war, ob ich deins auch gucke, damit ich deinen Rant noch mehr genießen kann. Ich konnte es nur nicht, weil ich im Hofbräuhaus, was auch nicht so schön war. Nee. Fleischstammtisch, das Essen war super. Ich wüsste gerne noch was über diese Pärchen. Hat man das Gefühl, dass die zufrieden sind oder sind die wirklich nur Spielzeug von der ganzen Sendung?
Also was ich gelesen habe, das habe ich jetzt auch nicht mehr gründlich recherchiert, ist, dass einige von diesen Paaren wohl auch immer noch zusammen sind. Also es ist wohl nicht nur Quatsch. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, dass das auch alles fake ist und jetzt nicht im Sinne, dass es die Leute nicht wirklich gibt, sondern dass da ein Buhai, also es gibt, in dieser Folge gab es so einen Rocker-Typ, der mit seinem Harley-Davidson-Club da unterwegs ist und die Frau, die sie für ihn gefunden haben, hat so ein rosa-rotes Prinzessinnenzimmer. Und es wird die ganze Zeit darauf rumgeritten, naja, scheinbar passt ihr gar nicht zusammen, aber wenn ihr euch erstmal kennenlernt und so die Prinzessin und der Rocker. Naja. Und das wurde zu Tode geritten und die Prinzessin hat zum Beispiel so um den Hals so Tattoos, die ist mittelflächig, möchte ich sagen, tätowiert. Wo ich so spontan schon oberflächlich denken würde, vielleicht hat die gar kein Problem mit so einem Rocker-Typ zusammen zu sein.
Du meinst, das wird extra auch noch so überhöht?
Ja, es wird die ganze Zeit...
Eine Sache, die nicht zum Rocker passt, irgendwie...
Erstaunlich, dass die zusammen... Aber weil wir die tollen Psychotherapiewissenschaftler sind, wissen wir, dass die Prinzessin, abgesehen davon, dass die Prinzessin natürlich ohnehin zum Rocker passt. Also ist ja ohnehin jetzt
also
gar kein...
Also denen ist schon wichtig, notfalls mit kleiner Lügerei klar zu machen, dass die ein Ding der Unmöglichkeit geschaffen haben.
Ja.
Verstehe.
Paar, was unterschiedlicher ist als alle anderen bisher.
Ja, und wir haben durch unsere geheimen Känguru- und Spielfigurentests, jetzt habe ich Bock, es zu gucken.
Und ja, es gibt dann irgendwie manchmal ganz, also in dieser irgendwie skandalösen Situation gibt es dann natürlich interessante Momente zum Beispiel, gibt es dann die Hochzeitsfotos und der Fotograf ruft rein, jetzt küsst euch mal, gebt euch mal einen Bussi. Und sie, diese Prinzessin, macht das zum Beispiel. Die dreht den Kopf weg und es gibt dann nur so einen Kuss auf die Wange.
Das ist ja auch unangenehm trotzdem.
Das ist gar nicht so, und das ist eigentlich ganz schön, dass sie sich da nicht reinquatscht. Ja. Sie sagt das auch selber in die Kamera oder ihre Freundin, weiß ich nicht mehr, so nach dem Motto, nur weil ein Fotograf das ruft, mache ich das doch jetzt nicht.
Ja.
Alles irgendwie okay und im Rahmen dieser Reality-Welt auch interessant. Und dann kommt diese Therapeutin wieder und sagt, dass noch kein Kuss stattgefunden hat, war an und für sich zu erwarten. Und interpretiert das dann so psychologisch aus der Persönlichkeit dieser Frau, die einfach, wo man einfach so denkt, ja, nee, ist okay, das ist zwar so ein bisschen merkwürdig, dass du sagst, heiraten einen völlig Unbekannten kein Problem, beim Küssen würde ich gerne noch ein bisschen warten, aber...
Weird.
Aber passt schon.
Würdest du unterm Strich sagen, angucken, weil's
du kannst es ruhig angucken. Die Frage ist, warum ich das...
Manchmal ist es ja so befriedigend hast, dass man sich die ganze Zeit die Haare rauft, wenn man es gar nicht glauben kann. Oder es ist so, es soll einfach nur weg.
Mich hat diese Frau wirklich... Von daher würde es mich interessieren, wenn du es dir auch anguckst, ob das einfach so ein Defekt von mir ist, dass ich eine solche Abneigung gegen diese Frau entwickelt habe und gegen ihre Frisuren und gegen ihre Brille und gegen das, was sie anhat und wie sie da steht und wie sie das faken, wie sie die Fotos, auch dann gibt's so durchsichtige Fotos, die sie auf so eine Glasscheibe legen, sodass sie von unten gefilmt werden.
Ja, der Klassiker. Ich will dich auch nicht als Feind haben.
Es ist das ist ein winziges Detail, aber es war dann für mich der Punkt. Es gibt dann noch immer diese Gewinnspiele, rufen sie jetzt an und sagen sie Sat.1 und gewinnen sie 10.000 Euro. Gibt's ja immer vor der Werbepause. Ich weiß nicht, ob du die...
Sat.1? So. Ich hatte gehofft, dass ich...
Selbst das... Achso.
Nee, ich wollte gucken, ich hatte das Gefühl, wenn man Sat.1 sagt, könnte man 10.000 Euro gewinnen. Und deswegen dachte ich, warum nicht?
Nee, nicht mir sagen. So. Du musst es den Sat.1-Leuten sagen.
Ey, Sat.1! Sat.1!
Selbst dieses Standard-Gewinnspiel ist in diesem Hochzeits-Romantik-Kitsch.
Ja,
und der
ja.
Satz lautet jetzt, also nicht, wollen Sie 10.000 Euro gewinnen, sondern wollen Sie sich und Ihren Liebsten eine Freude machen? Mit ein bisschen Glück stehen Ihnen dafür bald 10.000 Euro zur Verfügung. Kennwort, Liebe.
Ja.
Es ist ein Wind. Du siehst, in welchem Hass ich da schon war.
Weil das ist ja der Klassiker. Das ist ja auch bei jeder anderen Sendung mit Liebe und Bauern.
Aber doch nicht mitmachen.
So.
Wollen Sie Ihren Liebsten eine Freude machen? Wollen Sie reich sein, verdammt nochmal?
Niemand möchte. Ja, aber so. Ach, Stefan, da hat der Hass dich blind gemacht jetzt.
Ja.
Ich habe Bock, es zu gucken. Ich habe Lust, es zu gucken.
Hass auf den ersten Blick. Das hätte ich gleich am Anfang sagen sollen, weil das war mein Verhältnis zu dieser Psychotherapeutin.
Oh, und diese Sendung möchte ich gerne aus.
Psychotherapie-Wissenschaftlerin.
Ich denke, es wird Zeit für ein abschließendes Wort von unseren Sponsoren.
Ich habe mich ein bisschen...
Auch zum Runterkommen.
Wir hatten schon mal in der ersten Staffel so eine Folge, wo ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber da war ich auch ganz erschöpft, muss mich jetzt, glaube ich, hinlegen.
Lass uns Schluss machen jetzt. Ich habe auch das Gefühl, dass du ein bisschen Pause brauchst. Abschließend ein Wort von unseren Sponsoren.
Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wurde Ihnen präsentiert von Autositzheizung.
Auch angenehm bei Regelschmerzen und Blasenentzündung.
Sitzheizung. Ah, war ein bisschen über. Wir sagen jetzt nichts mehr hin.
Achso, nee, ich hatte das extra dachte, das könnte jetzt vorbei sein, aber wir können auch nochmal. Also ich fand es überzeugend, gerade wo du so oft Regelschmerzen hast.
Das wollte ich noch hören.
Ja. Tschö.
Tschüss.